Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
Logik hinter den Biegungen, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer lang ersehnten Folge von euch. Und zwar machen wir weiter mit der Logik hinter den Biegungen, und zwar mit Annika Keller und Clara Stöckel und mir, Lisa Schanz. Wir haben uns ja, Gott, ich weiß, es ist schon lange her. Aber war es noch 24?
Ja.
Okay, gut.
Okay. Ich hätte es jetzt auch nicht mehr sagen können.
Ich war auch gerade so 23, 24. Naja, also 2024 findet ihr eine Folge in unserem Podcast in weiter Ferne. Da geht es um die Logik hinter den Biegungen Teil 1, also eine Einführung in das Buch Logik hinter den Biegungen, Gustav Steinbrecht neu erklärt. Das hat Annika Keller zusammen mit Ben Branderup geschrieben. Lass mich lügen, 2016 war das?
Ja, das kommt hin.
Findet ihr alles in der ersten Folge? Da habe ich eine genaue Quellenangabe gemacht. Bitte dann nochmal da. Genau, weil wir sind jetzt hier nämlich mittendrin im Buch. Wir sind auf Seite 32 und beginnen jetzt hierüber einmal zu sprechen. Für euch, es wird in dieser Folge vor allen Dingen um die Bedeutung des Halses und des Genickes gehen. Wir gehen ja hier Stück für Stück die Logik hinter den Biegungen entlang. Wir beschäftigen uns heute auch mit der Range of Motion und mit verschiedenen Bewegungsmustern und mit Halsform und. Und es wird tatsächlich nochmal einen Teil 3 geben, weil sonst platzt uns der Kopf und euch sicherlich auch. Und bleibt also auf jeden Fall ganz wachsam. Irgendwann wird auch noch ein dritter Teil kommen. Und jetzt begrüße ich erstmal unsere tolle Gästin Annika. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Wieder.
danke für deine Geduld und dein Hirnschmalz. Dieses schwierige Thema mit uns hier einmal durchzugehen. Und hallo auch Clara.
Hallo.
Genau, in Teil 1 haben wir uns mit den Grundlagen der Biegung beschäftigt. Wir haben auch mal so ein bisschen rausdefiniert, was ist eigentlich das vorwärts gerittene Pferd, was ist das rückwärts gerittene Pferd, warum brauchen wir Stellung und Biegung. Heute gehen wir nochmal ganz speziell auf Hals und Genick, ich hatte es schon angekündigt. Und hierbei möchte ich aber einmal noch mit euch zwei sehr häufige Bewegungsmuster durchsprechen, die Stellung und Biegung in der Ausbildung einfach erschweren können, beziehungsweise für jedes dieser Typen muss einfach auch eine andere Trainingsweise, Methoden und auch ein anderer Fokus gelegt werden. Und da haben wir einmal das stark schiebende Pferd und dabei handelt es sich um ein Pferd, was eine krasse Schubausbildung hat und wo die Oberlinie vermehrt in Anspannung ist. Ja, mag da einer von euch nochmal mehr zu sagen? Also.
Ja, also ich würde das gern aufteilen oder so. Zumindest sehe ich das auf zwei verschiedene Arten. Der Schub wird ja ganz gerne negativ bewertet. Und daher teile ich den Schub ganz gerne in nützlichen und nicht so nutzbaren Schub. Also das heißt, wovon du jetzt, glaube ich, gesprochen hast, ist letztendlich das Verkürzen der Oberlinie. Das heißt, man könnte so sagen, das Pferd im Fluchtmodus, Kopf hoch, Hals hoch, Rücken durchgedrückt und sozusagen das Maximale an Extension und in dem Fall Aktivität der oberen, aber auch Hinterhandkette in die Art, dass die Hinterbeine nach hinten raus, das Pferd eben möglichst schnell vorwärts befördern. So, genau. Das wäre jetzt halt der Schub, den wir jetzt als Reiter eher als nicht so nützlichen Schub empfinden würden. Und dann merkt man ja auch schon, okay, die Ausbildung des Pferdes würde jetzt heißen, wir wollen erstmal, wir können von dieser, man könnte auch sagen, konkaven Rückenlinie, also ausgehöhlten Rückenlinie durchgedrückt, wie soll ich dort zur Versammlung kommen? Also es muss irgendeinen Zwischenschritt geben, wo ich die zumindest mal gerade bekomme, die Wirbelsäule sozusagen von ausgehöhlt zu gerade zu rund vielleicht, wenn man so einen Zwischenschritt macht. Und das ist mir persönlich wichtig. Dadurch habe ich auch in den letzten Jahren verstanden, dass die Skala der Ausbildung mit der Entwicklung der Schubkraft einen absoluten Punkt hat, weil von der nicht so nutzbaren Schubkraft oder dem, was das Pferd von Natur aus macht, wenn es schiebt, hin zu einem reiterlich nutzbaren Schub, hin zu Versammlung. Denn sonst wird nämlich auch im Endeffekt die Versammlung total kraftlos, wenn das Pferd keine Schubkraft vorher ausgebildet hat. Oder ich falle immer nur von einem Extrem ins andere, wenn ich keine stabile mittlere Basis habe. Das heißt, dieser Weg allein schon, wenn man sich überlegt, ein Pferd, wenn es so schiebt, gerät es auch tendenziell in einen Stressmodus, weil die Aktivität, auch gerade der Nacken, also dieser ganze Segmentbereich zwischen Kiefer und Nacken, Übergang in den Hals, wenn dort viel angespannt wird, also das ist wirklich wie so eine Stresshormonproduktionsstätte auch noch gleichzeitig, also dieses Kopf hochreißen, also dieser Fluchtgedanke und dann dieser starke Abschub. So, und jetzt möchte ich aber eigentlich diesen starken Abschub, aber mit einem mehr entspannten Körper und auch mit einem mehr entspannten Geist. Und da kann man eigentlich schon merken, wie schwierig das ist, weil das Pferd muss als erstes lernen, sich von uns schicken zu lassen, soll aber gleichzeitig, also soll auch energisch abschieben, soll aber dabei keine Angst haben. Und das heißt, wenn man sich das Pferd in der Natur anguckt, das passiert eigentlich nur im Spiel oder im Poniergehabe. Und das ist aber ja, das kriegen wir ja nicht sofort. Also es ist ja ein Beziehungsaufbau, das Pferd soll uns auch respektieren auf eine Art und so weiter. Also das ist, wenn man sich eigentlich überlegt, was wir da machen, ist es schon krass, das alles aufzubauen. Jetzt bin ich aber abgewichen. Aber
nee, leicht total, abgewichen. Total spannend, dir zu folgen. Da hast du auch vieles angesprochen, worüber ich gerne auch noch mal mehr ins Detail gehen möchte zu einem späteren Zeitpunkt in der Folge. Was mir hier jetzt aber auch noch mal wichtig ist, ist auch noch mal zu gucken. Du hattest schon ganz richtig gesagt, es gibt einen gesunden Schub und vor allen Dingen auch so Schubabdruck darf auch nicht wegtrainiert werden. Auch gerade, du hast es auch gesagt, in der Versammlung brauchen wir auch eine gewisse Kraft vom Abdruck der Hinterhand. Ansonsten wird es kraftlos und dann kann man sich auch fragen, was hat das Pferd davon? Und wo ich aber jetzt nochmal drauf eingehen möchte, ist tatsächlich nochmal zu schauen, was machen eigentlich die einzelnen Gelenke? Weil wenn wir jetzt schauen, das Pferd schiebt sehr nach hinten durch, haben wir ja auch in der Hinterhand sehr gerade Gelenke, die ja auch keine Last aufnehmen können, wenn sie so weit rausschieben. Und dann geht die Vorhand ja auch noch sehr unter den Körperschwerpunkt, wo ja eigentlich dann die Hinterhand hintreten muss. Und wir haben ja auch nochmal dort dieses andere Extrem, dass wir den abgekürzten Schub haben und die Unterlinie vermehrt in Anspannung ist. Und was brauchen diese Pferde?
Also vielleicht muss man erst sagen, dass dieses, ich sag mal, das total Absinken im Brustkorb, das passiert nicht bei einem hocherregten Pferd, was auf der Flucht ist, sondern man muss sich wirklich überlegen, dass das, also die halten sich natürlich mit einer für uns aus Reitersicht jetzt ungünstigen Formgebung, aber die wollen ja trotzdem schnell weg. Das heißt, Kopf ist hoch und über die obere Kette wird alles letztendlich hochgezogen, aber der ganze Körper ist sowieso in muskulärer Anspannung. Das heißt, die kommen schon zügig weg. So ist es jetzt nicht. Das, wovon wir ja reden, wenn es irgendwie so, oder was ich vielleicht, das ist ja auch die Bilder, die man im Kopf hat, je nachdem. Aber da, wo ich so richtig so ein Hängen sehe, ist es so ein Pferd, was irgendwie so, also es hat nicht genug Spannung, dass es auf der Flucht wäre, aber trotzdem keine Idee in einer guten Form in irgendeiner Art zu schieben, also einen Schub und einen Abdruck zu entwickeln. Und dann ist es tatsächlich so, das Pferd befördert sich zwar irgendwie vorwärts, aber in beide Richtungen nicht. Also es würde in der Flucht nicht richtig fliehen können und es würde aber auch für ein Reitpferd nicht so richtig gut geformt sein. Und das heißt, das passiert häufig, wenn wir natürlich, wir müssen ja das Pferd, wir wollen ja kein hektisch rasendes Pferd in der Reitbahn haben. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist letztendlich, dass das Pferd, obwohl es von uns getrieben wird, ja zu einer gewissen Ruhe kommt. So, und das bedeutet natürlich, das Pferd wird ja immer noch nicht versammelt gehen, es wird nur ruhiger gehen. So, und mit diesem ruhiger gehen hat es ja ganz viele Faktoren gleichzeitig. Also das Stresslevel fährt etwas runter, die Muskulatur wird etwas weicher im besten Fall. Also wir haben nicht mehr so einen hohen Tonus im Pferd. Und man kann schon dann so langsam erkennen, man könnte sogar eine Formbarkeit dann entwickeln. Das geht unter der Hochanspannung natürlich nicht. Was anderes passiert, das habe ich aber, muss ich ganz klar sagen, noch nie bei Fohlen gesehen. Das ist immer das Interessante. Bestimmt gibt es einige irgendwie, wo was pathologisch ist, also irgendwas krankhaft ist bei Fohlen. Aber ich habe noch kein Fohlen gesehen, was schlecht aussieht, wenn es einfach rennt. Und auch ich habe auch noch kein Pferd gesehen mit einer fest verkürzten Unterlinie. Also was sozusagen geht wie so ein ganz schlimmes Pleasure-Pferd. Ich spreche jetzt hier auch direkt die Reitweise an, weil das einfach sehr krankhaft ausgebildet wird. Und wo man jetzt sagen könnte, das Pferd ist total, ja, wie, also verkrampft einfach. Irgendwie, es sieht zwar rund aus in der Oberlinie, aber es hat eine komplett angespannte, verspannte Bauchlinie. Also da fällt mir jetzt eben sowas zum Beispiel ein. Und da muss man sagen, man kann gar keinen einzelnen Punkt nennen, sondern das Pferd hat auf dem Weg irgendwo, also es hat entweder eine Erkrankung, wenn sowas vorliegt. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile viel so, ich sage jetzt mal, Rundum-Erkrankungen. Ob das jetzt MIM ist oder PSSM insgesamt, die dazu führen, dass stoffwechselbedingt irgendwas nicht passt. Und das ist ja auch interessant, es entwickelt sich ja, die kommen ja nicht als Fohlen so. Das ist zum Beispiel was ich persönlich sehr interessant finde. Also irgendwie entwickelt sich das im Laufe des Lebens oder bis zum Reitpferd. Ich finde das super spannend. Ich meine, ich bin ja nicht in der Forschung tätig, aber ich finde das schon sehr krass, dass das, also kein Fohlen kommt in der Regel so zur Welt. Mhm. Zumindest habe ich noch keins gesehen, nichts darüber gehört.
Ja,
welche mit.
Ja. Ich finde aber auch tatsächlich, dass dieses stark schiebende Pferd auch tatsächlich oft mit so einer Handeinwirkung und auch viel zu früh, also so dreijährig gerittene, sehr mit der Hand oder auch mit Hilfszügeln ausgebildete Pferde. Also da sehe ich schon so einen Knackpunkt, dass einfach viel zu viel und viel zu schnell das Pferd an die Hand irgendwie muss. Und das Pferd muss seinen Weg in die Tiefe finden, aber halt mechanisch.
Was meinst du jetzt, also damit wir das gleiche innere Bild haben, was meinst du jetzt mit einem stark schiebenden Pferd?
Nee, dieses Ungesunde, was du am Anfang gesagt hast, dass das Pferd im Grunde genommen, dass es schon so ein bisschen über seine Vorhand fällt, dass die Oberlinie sehr stark verkürzt ist, beziehungsweise auch das Pferd allgemein eher Kompensationsmuskulatur benutzt, anstatt die für das Reitpferd gesunde Muskulatur. Und ich sehe einen großen Knackpunkt einfach wirklich in der Jungpferdeausbildung, dass es ja nicht mehr ganz so viele Trainer gibt, die dem Pferd die Zeit lassen, die es braucht, um da wirklich gesundes Reitpferd zu werden, also auch Reitweisen unabhängig.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir darüber sprechen, halt, Annika, wie du gesagt hast, zu unterscheiden von also Schubkraft und Tragkraft ist ja beides per se nichts Schlechtes. Also genau, dass es nicht so dasteht, dass Schubkraft per se schlecht ist und per se dazu führt, dass das Pferd sich in der Oberlinie verspannt. Ich glaube, Annika, das Bild hast du ja auch so ein bisschen vermittelt und den Eindruck habe ich auch, dass wenn man ja Pferde eigentlich, ne, junge Pferde oder Fohlen auf der Koppel rennen sieht, dann ist es ja nicht so, nur weil die mal ein bisschen Gas geben im Galopp und ein bisschen mehr vorwärts schieben, dann können die das ja auch wunderschön mit einer schönen Oberlinie machen. Mhm. Und ich finde schon auch, wenn ich das beobachte, dass es dann eher der Reiter oder andere Faktoren wie Stress oder irgendwelche Erkrankungen sind, die dann dazu führen, dass es dann dazu, was wir jetzt als vielleicht falsches Bewegungsmuster empfinden würden, also verspannte Oberlinie oder verspannte ventrale Kette. Das finde ich ist schon auch, also wüsste ich, ich würde vielleicht ein Pferd kennen, wo ich sage, okay, da wurde es nicht durch den Reiter hervorgerufen, aber das Pferd ist auch einfach, hat auch einfach eine Behinderung seit Fohlen an, ja. Und also sonst fällt mir auch tatsächlich kein Pferd ein, wo ich sage, das wurde nicht irgendwie durch irgendwelche äußeren Umstände wie Reiter, Stress, Krankheiten oder so herbeigeführt.
Genau.
Ja, und ich habe ja eine Knappschnupperstute, die aber eigentlich mehr ein gepunktetes Warmblut ist. Und die hat von Natur aus eine wunderschöne Schubkraft. Die ist richtig krass, aber ich kann sie im Trab nicht sitzen. Also es ist einfach, ich krieg's nicht hin und es ist eine ganz, wir arbeiten jetzt, ja gut, ich bin sie aber auch erst vor 2 Jahren eingeritten, aber wir arbeiten jetzt so seit einem Jahr ein bisschen mehr im Fokus, im Trab auch. Und für mich war es überhaupt kein Weg, irgendwo in irgendeiner Weise das mit Aussitzen zu beginnen. Also der Reitkunst gibt es ja hier und da schon auch manchmal Stimmen, das Leichttraben und auch
leichter Sitz.
Leichter Sitz, danke. Standing Seat hatte ich gerade irgendwie im Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob man das so nennt.
Verstehen wir auch alle, wir sind ja so kosmopolit.
Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das auf Englisch überhaupt so heißt. Ich hatte es einfach nur im Kopf. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich damit richtig bin. Aber genau. Aber es war tatsächlich für sie erstmal überhaupt ein Weg, in ihren Trab zu finden, bevor ich meine Idee da überhaupt mit reingebe. Und sie hat es sehr, sehr schön. Aber sie hatte halt überhaupt keine Variationsmöglichkeiten. Also es ging stark nach vorne, auch nicht ungesund, aber es war halt keinerlei Möglichkeit, das zu kontrollieren oder mit ihr da auch zusammenzufinden. Und sie hat sich halt schwer getan, dann um die Kurve zu gehen. Und da ist es halt auch so ein Punkt, dass ich schon empfunden habe, wenn wir dann an Stellung und Biegung arbeiten, muss ich irgendwo auch einen Zwischenweg finden und kann sie nicht nur so lassen, wie sie es natürlicherweise kann. Das ist wunderbar im Ausritt, das ist auch eine tolle Gangart an sich, aber für Stellung und Biegung hatten wir oder haben wir nach wie vor Probleme, beziehungsweise nicht Probleme, Trainingsansätze, denen wir nachgehen. Genau.
Ja.
Ja. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das zusammenfassen, dass wir ja das Pferd nicht nur geradeaus vorwärts reiten wollen, was wahrscheinlich total gesund wäre für das Pferd, wenn wir das eigentlich gut und gesund mit vernünftigen Grundgangarten im Gelände reiten würden. Das wäre ja erstmal eine super Sache. Nein, wir haben ja noch die Idee, das Ganze in der Reitbahn machen zu wollen. Und genau deswegen müssen wir uns ja mit Stellung und Biegung auch auseinandersetzen, weil da kommt irgendwann eine Kurve. Selbst wenn wir die ganze Bahn reiten, haben wir immer irgendwo eine kleine Kurve mit drin. Wir kommen da nicht drum rum. Und genau.
Und wer kennt's nicht? Die Schräglage auf dem Reitschulpferd.
Ja. Yep.
Ja, mein Knie ist dem Boden so nah gewesen wie bei MotoGP-Fahrern.
Ja. Wie groß war das Pferd?
Haflinger.
Ja, okay. Ja. Aber das musste
oder Shetties. Je nachdem. Da hatte man ja sowieso immer relativ viel vom Boden. Aber gut, wir schweifen ab.
Ja, ich hab immer als Mädchen drum gekämpft, macht mir bitte die Ausbinde ab, weil ich einfach nur noch eine Maschine unter mir hatte. Und ich habe tatsächlich irgendwann gewonnen und ich war dann die ohne Ausbinder reiten durfte. Und ja.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, ich habe das gehasst, obwohl ich es noch nicht wusste damals.
Ja, krass. Vielleicht kann man das auch nochmal so zusammenfassen, was du gerade gesagt hast mit dem, das junge Pferd sollte als erstes eine Art von Zwanglosigkeit in seinem Bewegungsmuster unter dem Reiter erlernen. Natürlich unter der Prämisse, dass ich es auch bremsen kann. Also das heißt, wir sind einfach ja relativ schnell dabei. Also erstens sind wir ja manuell unterwegs als Menschen. Zweitens ist es nun mal auch unser feinstes Werkzeug, muss man auch ganz klar sagen. Neben unserem Körpergefühl an sich. Wir sind einfach die Hände natürlich unser absolutes Feinwerkzeug. Und das Pferd soll eine Zwanglosigkeit unter dem Reiter erlernen, bei einer trotzdem gewissen Regelung schon durch den Reiter. Das ist ja auch das, was es letztendlich vom Boden aus schon lernt, dass wir stoppen oder langsamer machen oder schneller machen. Und ja, da sind wir natürlich dann schon mit einer Einschränkung auch irgendwie dabei. Und das ist ja auch das, was es so, ich habe gerade halt so ein großes Bild, das ist das, was es alles so individuell macht. Also wir sprechen jetzt darüber, muss man sich mal überlegen. Wir drei haben, wir versuchen zwar uns zu verstehen und meistens, glaube ich, klappt das auch, aber wir haben alle drei ein eigenes Bild plus ein eigenes Gefühl von dem über den Moment, was der andere jetzt gerade sagt. Also ich höre euch zu und habe dazu mein eigenes Bild und mein eigenes Gefühl. Und wenn es, keine Ahnung, 100 Leute hören, hat jeder von denen auch wieder ein eigenes Gefühl und ein eigenes Bild dazu. Das heißt, es ist so verrückt, wenn wir über Reiterei sprechen. Es gibt vielleicht so ein paar allgemeingültige Regeln, aber jede einzelne Kommunikation ist wieder individuell zwischen Pferd und Mensch. Und was derjenige auch als Hauptmerkmal in dieser Kommunikation wahrnimmt, also nimmt er jetzt eher so das Bremsen wahr, wenn man es jetzt noch Bremsen nennen muss und auch keine Paraden, nimmt er eher das Treiben wahr und so weiter. Also es ist wirklich, es ist schon krass. Also es ist schon abgefahren, was wir da sozusagen machen, weil jedes ist eine einzelne kleine Beziehung, wie so ein kleines Biotop zwischen dem Mensch und dem Pferd. Und ja, deshalb ist es auch als, zum Beispiel als Reitlehrer, finde ich, muss ich jetzt mal so zwischenschieben, echt ein was ziemlich krasses, wenn man in dieses Biotop sowas reingibt.
Ja. Das. Und ich finde es auch immer wieder schwierig, die Leistung von einem Reitlehrer überhaupt dann zu bewerten, beziehungsweise einzuschätzen, weil das ist ja auch dann in dieses Biotop, Mensch, Pferd, kommt der Reitlehrer rein und dann funktioniert es, du kriegst den erreicht oder nicht. Und oder nicht heißt aber nicht gleichzeitig, dass dein Job, also dass du deinen Job nicht gut machst, sondern einfach nur, dass du vielleicht dazu nicht passt oder dass man die Worte nicht erreicht oder.
Ne? Oder und später, vielleicht in 2 Jahren.
Genau. Und was ich finde, was mir auch nochmal so einen großen Respekt gegeben hat, tatsächlich vor dem Reiten, ist, dass sich im Grunde genommen nach der Geburt meines Sohnes, die wirklich nicht einfach war, ich muss Reiten nochmal neu lernen. Ich fühle, also irgendwas hat sich da total verändert in mir. Ich sitze drauf wie ein Anfänger. Und ich war vor der Geburt an einem ganz anderen Punkt, was ich zum Beispiel in der Bodenarbeit überhaupt nicht hatte. Da konnte ich nahtlos weitermachen. Aber reiterlich bin ich meine, mein Sohn wird jetzt bald 2 und bin jetzt gerade seit, lass es ein Jahr, ein paar Monate sein, wieder am Reiten. Und es ist nach wie vor immer noch ein Finden. Also ich bin ja früher ganz viel mit Pet geritten. Jetzt habe ich manchmal im Trab das Gefühl, ich falle gleich runter. Und ich meine, komm, ich bin Trainerin. Also es ist so verrückt. Ich kann das nach wie vor noch gut unterrichten. Aber das kommt ja auch nochmal hinzu, dass durch einen Sturz, durch was auch immer das Pferd hat, darauf haben wir einen Fokus, darauf haben wir einen Blick. Aber wir, gerade beim Reiten, spielen auch so eine große Rolle. Was haben wir für ein Körpergefühl? Was hat unser Körper schon durchgemacht? Was sind auch Triggerpunkte, Traumata, warum wir vielleicht auch manchmal festmachen? Ne? Wenn ich einen Stoß gerade aktuell ins Becken kriege, ich mache meine Oberschenkel zu. Einfach weil vielleicht auch noch von der Geburt irgendwas noch nicht ganz aufgearbeitet ist. Aber alleine meinem Oberschenkel und meiner Beckenmuskulatur jetzt zu sagen, lass mal locker, ist ein ganz anderer Aufwand wie noch vor der Geburt.
Ja, das ist klar, total krass.
Ja, habe ich auch, glaube ich, so noch nie erzählt, aber es ist mir heute einfach aufgefallen, ich bin heute gerade geritten, da ist es mir bewusst geworden.
Ja, total gut.
Ja, aber das wollte ich nochmal sagen, dass wir immer den Fokus aufs Pferd haben und gerade beim Reiten ist aber der Faktor unser Körpergefühl und unsere Gesundheit einfach auch nochmal so wichtig.
Mhm, total.
Mental und körperlich auch. Mhm. Okay. Gut. Dann haben wir keine gute Überleitung, aber wir gehen jetzt mal zum nächsten Punkt.
Komplett anderes Thema.
Ja. bleiben wir nochmal so ein bisschen im Körper. Ich möchte mit euch mal in dieses schöne Fachwort, was ich in meiner Bubble jetzt schon recht viel gehört habe, nämlich die Range of Motion. Mhm. Ich weiß nicht, Clara, kannst du mit dem Begriff was anfangen? Willst du das mal definieren?
Ja, also ich weiß nicht, ob es so die allgemeine Definition ist, die alle verwenden. Aber ich kann sagen, was ich unter dem Begriff verstehe. Bei mir die Range of Motion in meinem Unterricht als Pferdetrainerin, aber auch als Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin natürlich auch sehr wichtig ist. Und für mich geht es da so ein bisschen darum, zum einen zu erkennen, welches Bewegungsausmaß hat mein Pferd in unterschiedliche Richtungen und ist mein Pferd in einer guten Balance. Also ich versuche meinen Schülern immer zu erklären, und das haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen bei diesem, zum Beispiel beim rückwärts gerittenen Pferd, ich versuche immer zu erklären, dass es für mich nie gut ist, in Extreme zu gehen. Also wenn ich mein Pferd jetzt nur noch versammelt reiten kann, aber nicht mehr vorwärts reiten kann, dann ist für mich irgendwas in der Ausbildung schiefgelaufen. Genauso aber andersrum, wenn ich mein Pferd jetzt nur noch vorwärts reiten kann und vielleicht nicht auch mal ein bisschen versammeln kann, dann auch. Also für mich ist einfach ja, dieses Gleichgewicht der Bewegung super wichtig und nicht zu stark in Extreme zu arbeiten. Und zum anderen, was ich auch mit darunter als Punkt sehe und was ich meinen Schülern versuche zu erklären, ist es ja so, dass die Pferde in der Haltung, in der wir sie heutzutage halten, jetzt stehen zwar schon viele Pferde auch in Offenstellen oder vielleicht auf dem Paddock Trail, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel sich die Pferde da letztendlich dann so in den meisten Haltungsformen wirklich bewegen und auch mal ihren Körper aktiv nutzen, im Sinne von vielleicht auch mal ihre Beine irgendwie heben, mal bergauf gehen, mal über irgendeinen Baumstamm gehen oder so. Es ist ja schon relativ selten, dass die meisten Pferde das in ihrem Alltag bewältigen müssen. Und ich versuche es immer zu vergleichen mit so dem Menschen, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und versucht den Leuten dann auch so ein bisschen mit an die Hand zu geben, dass es dann eben wichtig ist für die Pferde, auch mal in andere Bewegungsmuster zu gehen. Also ich gebe ihnen zum Beispiel als Tipp, mal mit den Pferden ein bisschen klettern zu gehen am Hang oder auch mal über Baumstämme zu gehen, mal über ein Cavaletti zu steigen, einfach um ja mal wieder ein anderes Bewegungsmuster zu spüren als nur das Rumstehen oder vielleicht ein bisschen im Schritt und im Trab auf dem Paddock rumzockeln. Und das sind so die beiden Punkte, wie ich es verstehe und was ich super wichtig finde. Und dann schaue ich mir natürlich, wenn ich die Pferde behandle, an, wie ist diese Range of Motion oder das Bewegungsausmaß auch der einzelnen Gelenke oder der Gliedmaßen und schaue an, gibt es da Bewegungseinschränkungen auf der einen oder auf der anderen Seite.
Also ich sage auch immer gerne, generell haben unsere Pferde ja viel zu wenig zu tun und zu wenig Stress, muss man auch sagen. Also das ist ja, natürlich haben einige Pferde wirklich Stress, aber sagen wir jetzt mal so, das durchschnittliche Freizeitpferd, so, weiß nicht, 3, vielleicht 4-mal die Woche, so ein bisschen im Schritt, Schulter rein, Gruppe rein, 2 Runden Trab und im Galopp fällt es nach einer Runde aus. So, also ich sage es jetzt, ich habe es jetzt mal mit Absicht so negativ runtergebrochen. Und okay, können wir dann mal 3 Runden durchgaloppieren? Nee, also das ist einfach zu viel, weil der hat ja auch schon ich will jetzt nicht garstig auf irgendwelchen Sachen rumhaken, aber es werden auch gerne mal so Ausreden gefunden, was die Pferde alles haben und so weiter, und das ist alles total schrecklich. Und es ist wie bei uns Menschen, meistens fehlt die Bewegung. Also gerade, wie du es gesagt hast, die stehen sich teilweise total kaputt, die sind total unterfordert, der ganze Körper ist nicht beansprucht. Wenn der Körper nicht beansprucht ist, gibt es keine vernünftige Sauerstoffzufuhr, es gibt keine vernünftige Lymphabfuhr, der ganze Organismus ist inaktiv. Es müsste eigentlich, so ein Pferd, jedes auf seine Art und mit seinem eigenen Temperament, müsste er trotzdem von der Nasenspitze bis zur Schweifspitze vor Energie sprudeln. Ich sage das ganz gerne im Unterricht zum Beispiel, dass ich sage, okay, hast du wirklich das Gefühl, dein Pferd ist komplett mit Energie aufgeladen? Also fühlt sich das so an, als wenn jede Zelle gerade aktiv ist? Ich meine, da muss man erstmal hinkommen bei so einem aktiven Tier, bei so einem Tier, was die Möglichkeit hätte, so aktiv zu sein. Das, also für mich ist das zum Beispiel völlig normal, dass natürlich, wenn ich ein lahmendes Arthrosepferd habe, jage ich das nicht 10 Runden im Galopp. Also das ist ja, das sollte jetzt hoffentlich klar sein. Aber wenn ich ein normal gesundes Pferd habe, dann ist das für mich völlig normal, dass die 10 Runden auf jeder Hand im Galopp mal gehen. Da, also da fängt die Lunge ja gerade erst mal an, sich ein bisschen zu öffnen. Also da fängt das Pferd überhaupt mal an, sein ganzes Lungenvolumen, dass da überhaupt mal was passiert im Brustraum.
Ja, das ist ja auch, tatsächlich beschäftige mich ganz, ganz viel gerade mit dem Rumpftrageaufbau. Und da gibt es ja auch Konzepte, dass man mit 10 Minuten Trab anfängt, aber tatsächlich auch bei 40 Minuten Trab am Stück endet. Nee, nicht endet, aber dahin kommen will. Und da es tatsächlich auch eigentlich abgeleitet ist von der Remontenausbildung von früher, also von der Jungpferdeausbildung, dass die Pferde wirklich ins Gelände und auch 40 Minuten Trab am Stück machen mussten. Und das alles tatsächlich auch eine Ausbildung war, bevor sie überhaupt in Stellung, Biegung auf die Reitbahn gekommen sind. Was ich auch total spannend finde. Und ja, Hand aufs Herz, welches, also erstmal, wo findet man Gelände, dass man 40 Minuten am Stück traben kann?
Aber ja, dann, das ist wirklich schlimm.
Ja, aber dann vielleicht Lüneburger Heide. Clara, ich, Amina haben den Traum, wir wollen zusammen mal einen Wanderritt machen. Und wir hoffen auf die Lüneburger Heide.
Ja, da. Es ist ja auch wirklich schön, aber in Brandenburg ist doch auch richtig was los.
An ja.
Fläche.
Ja. Ja, ja, aber es ist auch für viel Menschen und viel Kinder und viel Fahrräder und
ja, okay.
Also es ist einfach voll. Also ja, okay. Also falls jetzt ein Hörer von Brandenburg Berlin sagt, ich habe das Gelände schlechthin, bitte melden. Genau, ich muss immer mal wieder Stopp machen und bin auch noch so ein bisschen erzogen vom Reiterpass von früher.
Ich finde, dass sich das auch gehört.
Ja, genau.
Also an Weidetieren nicht vorbei,
genau.
Nur im Schritt und auch an Menschen. Das macht man einfach nicht.
Genau.
Ich finde, das gehört sich auch so.
Ja, gehört sich auch so. Und ich habe einfach meinen Reiterpass von damals auch noch richtig im Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Also
ich habe ja erstmal eine ganz klassische FN-Ausbildungsskala durchlaufen.
Genau. Ja. Ja, also die meisten sind unterfordert,
mal
so zu sagen.
Ist auch total spannend. Ich hatte jetzt eine tierärztliche Chiropraktikerin gerade da und die hat auch gesagt, dass man sich auch zu viel einen Kopf machen kann und dass Pferde eigentlich auch belastbar sind und gerade auch die Bewegung heilsam ist.
Ja, voll. Und ich glaube halt, wenig Pferdebesitzer wollen das hören, weil das würde ja bedeuten, sie müssten mehr mit ihrem Pferd machen. Und also auch in den Behandlungen habe ich dann oft das Gefühl, die Leute erwarten halt, okay, ich komme jetzt zum Pferd und behandle es einmal irgendwie therapeutisch und schon sind die ganzen Blockaden, die das Pferd hat, irgendwie in Luft aufgelöst und dann sage ich, naja, ihr müsst halt schon auch jetzt daran so ein bisschen weiter trainieren. Und das ist ja bei uns nicht anders. Also ohne Training auch beim Menschen geht es ja auch einfach nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das ist schon auch ein Punkt in der akademischen Reitkunst, wo sehen wir schon auch einige nicht ganz so fitte Pferde. Und ich fand das ganz cool. Wir hatten Anfang des Jahres einen Kurs mit Christopher Dahlgren. Und der hat.
Da kommst du nicht mit einer halben Runde Galopp durch.
Nee, eben. Und der hat uns da schon, oder mich da schon auch nochmal hingegen so ein bisschen hin gepusht, auch bei meinem Pony. Für mich war das auch so ungewohnt, weil meine alte Stute, die war im Galopp nicht so talentiert als Isländer, also die konnte wirklich nicht so gut einfach galoppieren. Und meine junge Stute kann aber galoppieren. Und er hat gesagt, sag doch einfach und Galopp. Sie hat doch einen guten Galopp, mach doch einfach. Und ich, okay, wir machen. Ja. Aber das ist eigentlich eine schöne Einstellung, finde ich auch.
Total.
Total. Um jetzt auch nochmal das Wort zu nehmen. Jetzt habe ich den Faden verloren, wir finden ihn gleich wieder. Ja, wollen wir?
Wir machen es dir auch ein bisschen schwer, ne? Mit den Überleitungen und beim Thema bleiben und so weiter. Ja. Aber du brauchst auch eine Herausforderung
in
die Uhrzeit.
Ja, und ich bin mir, irgendwann hat mein Mann mal was gehört und hat gesagt, kannst du das so sagen? Und ich so, wir sind in einem Podcast. Hast du dir mal irgendwie den Podcast von irgendwelchen Social-Media-Leuten angehört? Die schwafeln da auch nur rum und erzählen irgendeinen Quatsch. Und wir füllen das Ganze hier mit Inhalt für ich das
wir... Ich sagen, hast du etwa gesagt, wir schwafeln?
Nein, nein. Aber... Ich finde einfach, manche Podcast-Leute erzählen wirklich einfach so, ja, Bullshit-Bingo. Und wir machen hier gerade so einen Input, wofür man eigentlich früher richtig Geld bezahlt hat.
Deshalb gib mal lieber eine gute Podcast-Bewertung jetzt.
Ja, sofort. Jetzt. genau, nur mal so. Also ist schon echt krass, was man im Podcast mittlerweile alles so lernen kann, ohne dafür zu bezahlen. Ich meine, so ein Buch, was ich jetzt hier vor mir habe, das kostet auch 25 Euro oder 30, ne?
Ja.
Und wir arbeiten das hier gerade für euch auf. So, das mal am Rande. Das Wort zum Donnerstag. gehen wir einmal in die Bedeutung des Halses hinein. Einmal anatomisch kurz Blick anatomisch drauf. Da gebe ich das Wort an euch. Ich meine, ich habe jetzt als angehende Physiotherapeutin auch eine Ahnung davon, aber ich glaube, ihr schafft das lückenloser wie ich. Wer mag mal mit der Anatomie von dem Hals starten, wobei wir später nochmal ganz gezielt aufs Genick eingehen werden. Also jetzt erstmal so ein Überblick. Auch die Verbindung vielleicht von Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule.
Clara, du darfst gern starten.
Ganz also ich glaube, erstmal so für Dummies kann man ja erstmal auch erwähnen, weil, also ich glaube, dass es tatsächlich einigen Pferdebesitzern nicht bewusst ist, deshalb sage ich es jetzt einfach mal. Die Halswirbelsäule verläuft nicht entlang des Mähnenkamms des Pferdes, sondern die, könnt ihr euch vorstellen, die verläuft quasi ein bisschen tiefer, eher so, ich sage jetzt mal so grob, eher so Mitte des Halses eures Pferdes, wenn ihr es euch angucken könnt. Und die Halswirbelsäule des Pferdes verläuft auch nicht jetzt komplett gerade, sondern in so einer S-Form, geschwungen quasi so von oben runter. Und ich glaube, dass wenn man das, also am besten schaut ihr euch wirklich mal so ein Pferdeskelett auch einfach an, weil ich glaube, dass wenn man da nicht so eine Vorstellung hat, dann würde man davon ausgehen, dass der Punkt, wo Halswirbelsäule in Brustwirbelsäule übergeht, zumindest ging es mir früher so, viel, viel höher liegt. Also ich glaube, man ist sich gar nicht bewusst vielleicht am Anfang, wie lang eigentlich die Dornfortsätze dann von der Brustwirbelsäule sind, die den Widerriss bilden. Zumindest habe ich es mir immer vorher anders vorgestellt.
Clara, wir können auch einfach dann bei dem Post zu der Folge ein Bild in eine Slideshow legen. Dann könnt ihr das direkt im Social-Media-Post zu der Folge einmal angucken. Mhm.
Ja, das ist doch cool. Eine gute Idee. Dann kann man sich wirklich nochmal besser vorstellen, einfach wie das Ganze aussieht, weil ich glaube, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte. Genau. Aber so habt ihr schon mal eine grobe Vorstellung, wie und wo die Halswirbelsäule des Pferdes verläuft.
Mhm. Annika, wie gibt denn die Halswirbelsäule die Stabilität? Also wie bekommt die ihre Stabilität?
Ja, der Aufbau, der ist ja total abgefahren. Also wenn man mal so eine Sezierung mitmacht, das macht natürlich nicht jeder, um das zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, wie unglaublich viel Gewebe von sozusagen der Oberseite vom Halswirbel, egal jetzt welchem, bis zum Mähnenkamm. Mhm. Also na gut, vom ersten, also vom Atlas aus und vom Axis aus, ist es jetzt nicht so weit bis oben zum Mähnenkamm, weil die sitzen jetzt relativ dicht drunter unter dem Mähnenkamm, aber dann im weiteren Verlauf, also ich sag mal so 3, 4, 5 von dort aus, die sind ja dann schon quasi in dem geschwungeneren Teil, in Richtung des geschwungeneren Teils und die von dort aus bis zum Mähnenkamm ist so unglaublich viel Masse, also Muskulatur, Bindegewebe, dann je nachdem, ob das Pferd einen Fettkamm hat, also da ist eben ein guter Fettspeicher immer Und dann sitzt dieses Nackenband, das ist ein Oschi, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so richtig dick einfach. Also das sollte man sich mal angucken. Das ist wirklich abgefahren. Wirklich abgefahren. So. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Nackenband verläuft genau entlang des Mähnenkamms und hat aber dann eine Platte, eine Sehnenplatte, die den Hals teilt, und zwar in Längsrichtung. Und von dort aus gehen dann sehnige Anteile zu den Halswirbeln runter. Jetzt haben die ja festgestellt vor ein paar Jahren, eigentlich müssten diese sehnigen Anteile ja komplett runtergehen bis zum siebten Halswirbel theoretisch. Und jetzt haben sie aber festgestellt, dass das bei den wenigsten Pferden noch der Fall ist. Also ich meine nur noch bei Przewalski-Pferden, bei Zebras, bei Sorayas meine ich, aber da bin ich nicht ganz aktuell in der Forschung, also gar nicht aktuell. Von daher, das weiß ich nicht genau, aber zumindest dort ist es mehr vorhanden. So, und jetzt kann ich ja sagen, ich war bei der Sezierung eines Isländers dabei, wo man jetzt auch sagen könnte, also der ist jetzt, das ist jetzt kein Vollblut-Sportpferd gewesen. Und da war schon die Verbindung zum vierten Halswirbel nur noch in dünnen Fasern vorhanden.
Krass.
Genau. Also, da sind, weil ja immer so viele erzählen, ja, und bei den modernen Sportpferden, da ist das alles so. Nein, das war ein Isländer von über 20. Also das war jetzt keine neue Züchtung von vorgestern, hier auf dem Sport mit hoher Aktion. Es war ein alter Isländer und da war, ich habe dazu auch noch das Bild und wir waren richtig geschockt, weil schon die faserige Verbindung zum vierten Halswirbel war nur noch, ja, also konnte man abzählen, die Fasern. Mhm. Das war keine feste, verbundene Platte mehr darunter. Also die Faszienplatte war ganz, ganz dünn in einzelnen Fasern nur noch. Zu fünf hat man dann gefühlt nur noch zwei Fasern gesehen, zu sechs gab es schon nichts mehr. War keine Verbindung mehr.
Und weiß man was, warum sich das so zurückentwickelt hat? Weil anscheinend die ursprünglichen Rassen haben das ja noch. Und irgendwas muss ja dann da passiert sein in der Zucht, dass sich das zurückgebildet hat, oder?
Ja, die Beweglichkeit sollte ja größer werden. Also wenn man sich jetzt mal so einen Konik anguckt, ja. Gibt es ja so ein paar. Die haben ja dann auch, selbst wenn die, klar verändert sich schon die Struktur, aber die sehen immer so ein bisschen aus, als wenn die Halswirbelsäule eigentlich ganz tief unten im Hals hängt. So, also man hat richtig das Gefühl, das ist alles so eine richtig, so ein fester Klumpen, der Halsübergang in den Brustübergang. Also, dass das alles so sehr kastig und stabil ist. Und das bedeutet natürlich auch, die Gemütlichkeit beim Reiten, die Flexibilität, das Reiten um Kurven, was du vorhin so schön gesagt hast, das musste sich ja alles verändern. Das heißt, man hat ja selektiert nach beweglichen Hälsen. Man hat selektiert nach einer gewissen Feingliedrigkeit, weil sich diese Pferde einfach leichter formen lassen, wenn da mehr Bewegungsspielraum ist.
Ja, das macht
das wäre jetzt, das wäre meine Erklärung. Was anderes, ja, gibt es für mich nicht so Sinn. Aber es gibt dann ja noch welche, die dann, ach so, nee, das war bei der Malformation. Also es gibt ja so eine Deformation von C6, C7. Und da gab es ja richtig, dass sie da einen Vollblüter so richtig ausgemacht haben als Schreckensgespenst, der das ursprünglich dann angeblich vererbt haben soll. Aber gut. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, außer, ja, man kann also sagen, also wichtig, eine Sache wäre mir noch wichtig zu sagen, große Knochenvorsprünge, wie zum Beispiel in dem Fall auch diese Atlasflügel, von denen man ja schon mal gehört hat. Also man kann sich eigentlich merken, dass große Knochenvorsprünge immer Ansatzpunkte von großen Muskelpartien sind, weil einerseits, die müssen auch viel aushalten, andererseits, die entwickeln sich auch noch, also das Knochengerüst, das entwickelt sich, das lebt. Also viele denken ja immer, das ist einfach so ein Stahlbauteil oder so ein Betonbausatz, so ungefähr im Vergleich. Und dann packt man da Weichteilgewebe drauf Und das Weichteilgewebe verändert sich und der Rest nicht. Und das ist eben genau nicht so. Der Knochen ist ein lebendes Konstrukt, was durchblutet ist, was ja auch von einer Knochenhaut umschlossen ist. Und der Knochen verändert sich durch die Nutzung. Deshalb haben auch, klar, es entwickeln sich auch logischerweise Zubildungen, also wie Arthrosen und so weiter, aber es entwickeln sich zum Beispiel auch Nutzungszubildungen als Festigkeiten im positiven Sinne. Darüber spricht nämlich keiner. Es sagen immer alle nur, Knochenzubildungen sind so schlecht. Und das ist total Quatsch, weil wenn man sich jetzt mal einen Karate- und Kung-Fu-Menschen anguckt, der das trainiert, seinen Schienbein 150 Mal am Tag gegen eine Eiche zu donnern, damit er schmerzempfindlich wird, und der hat einen unglaublichen Knochenzuwachs. Und der hat einen Knochenzuwachs, aber keine Arthrose. Und das ist total wichtig, dass man versteht, das ganze System ist ein lebendes Objekt, was sich die ganze Zeit entwickelt. Und gerade eben diese großen Knochenvorsprünge, die man erfühlen kann, da kann man ja auch eben natürlich Hüftknochen, da sitzen natürlich riesige Pakete dran, ist ja klar, aber eben auch immer am Atlas, wir sind ja jetzt nicht an der Hintern, wir sind ja, ich habe mich selbst wieder eingefangen, am Atlas sitzen natürlich große Muskelstränge dran, wo richtig viel los ist, richtig viel Kraft einwirken kann. Und das ist immer ein ganz, kann man sich ganz gut merken, finde ich.
Ja.
Es ist super spannend, dir zuzuhören, Annika. Vielleicht muss man nochmal so eine Physio-Weiterbildung und Osteo-Weiterbildung bei dir buchen, weil ich finde, das ist mir auch schon bei Teil 1 aufgefallen, dass du, ja, wie nennt man denn das? So einen Eulenüberblick hast. Also, ich gehe jetzt gerade auf die Menschenpersönlichkeiten ein, und es gibt doch Leute, die können sich so krass im Detail verlieren, und dann gibt es aber Leute, die haben noch den Blick für die Gesamtzusammenhänge, und ich finde, da gehörst du so rein, und deswegen ist es so spannend, dir zuzuhören, weil du auch so ganz unego-behaftet forschermäßig auf die Sachen guckst.
Ich weiß nicht. Dankeschön.
Ich weiß nicht, Clara, wie siehst du?
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ja,
ja. Okay.
Ja, hast du gut beschrieben.
Okay. Manchmal verliere ich mich ja mit meinen Gedanken und kriege sie dann nicht so gut ausgedrückt. Aber gut, wenn ihr mich verstanden habt, hoffe ich, ihr da draußen versteht mich auch. Machen wir einmal wieder weiter. Also, wenn wir jetzt auch nochmal die Stellung vom Genick einmal außer Acht lassen, was soll mit Biegung, Stellung nach, also ab C3, also ab dem dritten Halswirbel, soll sich da irgendwas biegen? Soll da irgendwas passieren? Bis zur Brustwirbelsäule. Wie wollen wir es?
Ich kann mal eine Sache vorausschicken. Es ist nämlich super interessant. Wenn man nämlich wenn man eine aufgefädelte Halswirbelsäule hat.
Habe ich in klein.
Sehr gut. Das ist super interessant. Wenn man diese Halswirbelsäule einfach mal auf den Tisch legt und man sortiert die und macht eine Längsbiegung, dann fallen die automatisch nach innen. Also wenn ich jetzt, wenn ich sozusagen die Wirbelkörper hinlege und ich biege dann das Pferd, also ich nehme den Kopf oder den Anfang einfach nach rechts rüber, dann haben die eine natürliche Innenrotation. Und das ist aber ja eigentlich.
Meinst du eine Innenrotation jetzt von dorsal oder von ventral?
Von dorsal.
Ja.
In der Draufsicht.
Ja, in der Draufsicht. Dann kippt, also würde quasi der Mähnenkamm nach innen kippen, wenn wir es uns so vorstellen. Ja,
Bitte dorsal ventral noch einmal erklären. Wir verstehen das alle, aber was ist das?
Genau, die Draufsicht, die Vogelperspektive.
Okay. Ja.
Und das andere ist die Froschperspektive.
Von unten gesehen.
Ja, von unten gesehen.
Froschperspektive, ich musste erst mal. Hä? Okay, ja.
Okay. Ja. Das ist nämlich das Spannende, weil das wollen wir ja. Wir möchten ja ganz gerne eine Innenrotation haben.
Ja.
Und das passiert tatsächlich, selbst wenn man es so hinlegt, passiert das schon.
Mhm. Ihr könnt ja mal so kurz weiterreden. Ich muss mal kurz mein kleines Skelett holen.
Ja, mach mal.
Macht mal weiter.
Ich muss mal gucken, ob wir sonst auch irgendwo Videoaufzeichnungen machen können, weil das wäre ja auch ganz cool für YouTube, wenn Clara jetzt ihr Skelett holt.
Oh, bloß nicht, wir sind jetzt am Abend nicht mehr so ansehnlich.
Na gut.
Okay. Also ich.
Na gut, dann lassen wir, also YouTube ist schon lange auf unserer To-Do-Liste, aber dann für heute noch nicht.
Ja, danke.
Aber wir können ja mal schauen, ob wir das irgendwo grafisch oder im Video mal festhalten, was du gerade gesagt hast und dann auch auf den Social-Media-Kanälen für euch einmal zur Verfügung stellen. Ich möchte noch mal ganz kurz drauf eingehen, Annika, du hattest Rotation gesagt. Mhm. Na? Rotation, ne? Wir gehen mal ganz kurz in die Köpfe der meines Erachtens meisten Menschen. Wenn wir über Biegung sprechen, dann ist es eher so ein Klappen, also ein, als wenn wir jetzt uns aufdehnen wollen, ne? Mhm. Und wenn du jetzt aber von Rotation sprichst, wir kommen ja dann später auch noch im Brustkorb darauf zurück, ist es ja keine Biegung der einzelnen Wirbel, sondern eine Rotation ist ja auch ein Gesamtspiel der genau. Wirbelkette.
Hm? Genau, wenn du deine Hand ausstreckst mit der Handfläche nach oben, Entschuldigung, ich meine mit dem Handrücken nach oben, genau, und wenn die Handfläche jetzt sozusagen der Pferdekopf wäre, genau, die Hand, nicht die Fläche, also die oben das Ding ins Kirchens. Und wenn du jetzt, genau, und wenn du jetzt quasi die Oberseite nach rechts drehst, dann kommt dein ja, mhm. genau,
ja, ja.
Dann kommt sofort, also wir haben jetzt die rechte Hand genommen natürlich, also mit der rechten Hand, wenn man die so gerade vor sich hält und vorne die Hand wäre sozusagen der Kopf und dann dreht man den Unterarm und dann kommt ja sozusagen die Unterarmkante nach oben.
Genau.
Das wäre eigentlich genau die Rotation.
Genau, also das heißt, wir wollen jetzt nicht, dass sich irgendwo die einzelnen Körper, die einzelnen Wirbelkörper irgendwie komisch zueinander stellen oder biegen, sondern wir sprechen wirklich von einer Gesamtheit. Clara, wir müssen mal schauen, dass wir so ein paar Punkte mal irgendwie auf Video festhalten, dass wir die auf Social Media ein bisschen nacharbeiten.
Ja,
auch
wir können
Bild,
ja.
Bildmaterial.
Wir können ja hier vielleicht irgendwie mit diesem
ja.
Skelett, das ist nur manchmal ein bisschen widerspenstig.
Ist das ein Dino?
Nein,
das sieht witzig aus, vor allem, weil es schwarz ist.
Das ist ein Pferd eigentlich.
Sieht richtig aus, unheimlich.
Sieht aus wie ein Seepferdchen.
Ja, also, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist so ein kleines Mini-3D-gedrucktes.
Ach, das ist Bens Version von Wir fangen die Theoriestunde an, nämlich indem wir erstmal eine Wirbelsäule malen. ohne
ja, genau, ohne Beine. Es sind keine Beine dran. Nee, mein Freund hat mir das mal 3D gedruckt.
Cool.
Und
Clara, ich glaube, wir müssen mir das auch drucken.
Ja, darin kann man ganz gut Anatomie lernen. Und manchmal verdreht es sich ein bisschen komisch. Es sieht ein bisschen pathologisch
Clara,
aus.
Clara, ich brauche das zu meiner Prüfung, okay. Bitte. Ganz schnell, okay. Per Post.
Musst du dich bei Janusz melden. So. Ja, aber hier könnte man sich dann ein bisschen die Biegung angucken.
Ja,
ja, genau.
Ja, also wir machen euch dazu nochmal ein Video auf Social Media. Ich muss das jetzt nur einmal holen und mir einmal nochmal bildlich angucken.
Mhm. Ja. Aber das heißt, wir können, und darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, wir können die Biegung des Halses nicht ohne das erste und zweite Kopfgelenk sehen. Warum? Wer will einsteigen? Warum können wir das gar nicht ohne erste, zweite Kopfgelenk? Wir hatten es ja mit der Hand gerade schon eigentlich im Test gemacht. Also das erste, ich kann es ja kurz beschreiben, das erste Kopfgelenk beschreibt den Hinterhauptbein, also der Schädel an sich, mit dem ersten Halswirbel und das zweite Kopfgelenk ist der erste Halswirbel mit dem zweiten Halswirbel. Die haben beide unterschiedliche Funktionen. Bei dem ersten Kopfgelenk sagt man jetzt umgangssprachlich, das ist das Ja-Sagergelenk. Das kann ein Nicken, also ein Auf- und Abwärts sehr, sehr gut. Und das zweite ist das Nein-Sagergelenk. Das kann eine Rechts- und Links-Bewegung sehr gut. Beide können seitlich sich auch noch rotieren. So, und jetzt dürft ihr. Warum sind die so wichtig?
Naja, ich meine, wenn wir uns jetzt den Unterschied zwischen Stellung und Biegung anschauen, dann gibt es ja diesen schönen Merksatz, dass Stellung auch ohne Biegung geht, aber Biegung nicht ohne Stellung. Das heißt, wenn wir jetzt von einer Biegung der Wirbelsäule sprechen, dann sprechen wir von einer Gesamtbiegung der Wirbelsäule und dann können wir ja nicht den ersten und zweiten Halswirbel weglassen. indem er sich nicht biegt. Das heißt, er muss dann natürlich entsprechend seiner Beweglichkeit mit in die, wenn wir jetzt von, ich nehme mal an, wir sprechen von Seitbiegung. Es gibt ja unterschiedliche Biegungsformen der Wirbelsäule. Genau, dann muss natürlich der Teil auch mit in die Seitbiegung kommen.
Mhm. Clara, wenn du es schon ansprichst, was gibt es noch für Formen der Biegungsmöglichkeiten?
Also es gibt zum einen also die seitliche, also die laterale Biegung, die vertikale und die horizontale Biegung.
Mhm. Mit vertikal wäre Aufrichtung, glaube ich, gemeint. Ne?
Genau, Aufrichtung.
Und dann horizontal wäre in Richtung vorwärts, abwärts, richtig? Okay.
Dann haben oder wir da Beizäumung.
Ja, also eher dann schon, dass die Nase Richtung Brustkorb geht. Das Pferd ist.
Ja, dieses Beugen.
Genau. Mhm.
Okay. Was wollte ich denn davor?
Warum das wichtig ist für.
Ja. Annika, dann mach du doch weiter.
Ja, also wir. Es ist ja so, man kann ja auf zwei Arten, könnte man sagen. Man hat ja zwei Eingangspunkte. Der eine Eingangspunkt wäre ja sozusagen der Kopf in die Wirbelsäule rein. Und der andere Eingangspunkt wäre ja sozusagen die Kraftübertragung der Hinterfüße in die Wirbelsäule rein. Also der eine Weg ist natürlich, wir üben das in der akademischen Reitkunst natürlich auch im Stehen vorab. Also die einen üben das mehr, die anderen weniger. Man kann dem Pferd also schon beibringen, den Hals zu verlängern, die Halswirbel, man nennt das so schön, in Divergenz zu bringen. Das heißt, die Wirbel, das ist übrigens auch das, was für Menschen am gesündesten ist, dass die Wirbelsäule nicht so sehr ineinander sackt, sondern schön ein bisschen Luft und Flüssigkeit zwischen den Wirbeln sozusagen zirkulieren kann. Das heißt, dass die Wirbelsäule, dass die Wirbel Platz haben in den Zwischenräumen. Denn nur wenn sie Platz haben, können sie auch ein gewisses Maß an seitlicher Biegung annehmen und können auch nur, wenn sie wirklich ein Stückchen auseinandergezogen sind, können sie wirklich gut rotieren.
Mhm.
So, und ja, das Schwierige ist eigentlich, dass wir Teile davon dem Pferd ja von vorne beibringen können. Aber sobald das Pferd anfängt zu laufen, also das heißt eine Kraftübertragung, dann wird das, was von den Hinterfüßen in den Boden gedrückt wird, überträgt sich logischerweise auch in der Vorwärtsbewegung in die Wirbelsäule wieder nach vorne. Und dann kann die ganze Geschichte ganz anders aussehen. Also wir geben dem Pferd eine tolle Form von vorne. Und je nachdem, was die Hinterhand dann macht, wenn wir sagen, das Pferd soll losgehen, sind wir dann ganz erschrocken, was dabei davon noch übrig ist.
Da möchte ich auch nochmal kurz ganz genau drauf einsteigen mit zwei Sachen. Warum bringen wir das dann überhaupt im Stehen bei, wenn es doch eigentlich eine Ausbildung der Hinterhand ist? Und dann gibt es ja den Spruch, der Hals und Kopf formt sich zuletzt. Ja, Diskussion eröffnet. Was haltet ihr davon?
Ja, also.
Oder Austausch eröffnet. Ich glaube, wir diskutieren.
Ja, für mich hat das zwei Gründe. Also, einmal hat es ganz klar den Grund, den Menschen zu schulen. Also, es geht nicht einfacher als mit einem, wenn das Pferd das so akzeptiert und, ich wollte fast sagen, über sich ergehen lässt, dass der Mensch da am Kopf rumfummelt und die Ganasche und dann noch den Unterkiefer da rum verschiebt und dann da im Hals biegt und rotiert und Hals runter, nein, Hals hoch, nicht so viel Gewicht, dies und das. Der Mensch kann einfach unglaublich viel lernen, weil er parallel, er muss sich nicht drum kümmern, dass er auf dem Pferd sitzt, er steht und er kann sich rein auf sein visuelles Empfinden in Kombination mit manueller Handlung. Und das ist das, worüber wir unglaublich viel lernen können, weil Menschen einfach so veranlagt sind. So, das heißt, es ist in Wirklichkeit für den Menschen ein Riesending. Ein Riesending. Für das Pferd, aber auch, weil unsere Pferde lernen ja auf eine ganz subtile Art auch von uns mit, auch von unserer Energieübertragung, auch von allem, was wir fühlen, wie wir fühlen, lernen die mit. Und natürlich auch gewisse Sachen, die ganz klare, ich sage jetzt mal, Kommandoanweisungen sind. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen extrem an, aber letztendlich, wenn man jetzt nicht total, was heißt widerspenstig ist, das hört sich so negativ an, aber ein Pferd, was jedes Mal sagt, nö, das mache ich jetzt heute nicht mit, sondern einen, der sagt, ja, kenne ich ja schon, machen wir und so, will ich, ist alles so weit okay, dann hat das Pferd natürlich auch schon gelernt, wie diese Formgebungen sind und findet sich da auch rein und findet das als normalen Punkt der Arbeit und so weiter. Von daher, es ist eine letztendlich, obwohl wir schon ein bisschen dreidimensional arbeiten mit Seitbiegung und Rotation, ist es trotzdem eine sehr eindimensionale Herangehensweise und sehr ein Ausschnitt, ein Teilausschnitt von dem, was wir lernen müssen als Reiter. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Aber es gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen Zeit zu haben, wenn das Pferd es akzeptiert, da so reinzukommen in diese Geschichte. Was wir da eigentlich dann, wenn wir drauf sitzen, haben wir so viele andere Sachen zu tun, das macht es uns ein bisschen leichter.
Ich finde es auch tatsächlich nett für die Frontarbeit, dass man das ausbilden kann. Und ich finde es auch eine gute Variante, dem Pferd dann das Gebiss auch zu erklären, dass das Pferd eben sich da formen lässt. Und ja, es macht einiges einfacher, dem Pferd dann die richtige Stellung zu erklären. Aber vielleicht hier nochmal die Frage, die richtige Stellung, das hatten wir, glaube ich, gar nicht definiert. Wollen wir das noch einmal kurz mit einschieben?
Ich glaube, das haben wir sogar im ersten Podcast auch schon besprochen. Ja, dass der Unterkiefer
stimmt,
nach außen
erinnere ich mich.
Muss.
Genau.
Okay. Ich bin richtig fasziniert, dass ich mich daran erinnere.
Boah, voll gut. Wahnsinn. Okay, also, ja. Also hier der Verweis, es gibt einen Teil 1.
Genau. Ja.
Genau. Okay, ja, dann machen wir weiter.
Ich glaube, was man zu dem Thema noch sagen kann, ist, weil du ja auch so ein bisschen gesagt hattest, okay, eigentlich formt sich ja der Kopf zuletzt und warum machen wir das Ganze dann über die Hand? Ich finde es auch einfach schön, zum einen die Hand des Menschen zu schulen, aber auch dem Pferd die Hand ein Stück weit zu erklären, weil, also ich finde jetzt bei jungen Pferden, die eigentlich ein gutes, also die noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben und ein gutes Vertrauen in den Menschen haben, habe ich das Thema eigentlich nicht so stark, schon auch, aber da habe ich das Gefühl, ging das bisher deutlich einfacher, aber ich finde, manche Pferde sind auch einfach schon so, ja, haben schon so viel Negatives von der Hand des Menschen erlebt, im Sinne von Zügeleinwirkung, Handeinwirkung, dass sie sich schwer tun, der Handeinwirkung des Menschen zu vertrauen und zur Hand auch irgendwo hinzusuchen, vertrauensvoll. Und da finde ich es einfach schön, dem Pferd das zu erklären und zu sagen, hey, guck mal, du kannst dich entspannen, du kannst deine Oberlinie locker lassen, du kannst mit deinem Nasenrücken zur Hand hinschwingen und ja, ich finde, das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn das Pferd da so vertrauensvoll zur Hand hinsucht und ich vergleiche das auch immer, also ich mache mit meinen Schülern dann ganz gerne die Übung, dass ich sie sich hinstellen lasse und die Augen schließe und sie dann so ein bisschen hin und her schiebe im Stand und so ein bisschen das Gewicht verlagern lasse und sage, okay, so vertrauensvoll, wie du dich jetzt von mir bewegen lässt, so hätte ich das gerne auch von deinem Pferd, dass es auch über die Hand die Oberlinie formen lässt. Das geht natürlich aber nur, wenn du deine Hand halt eben schulst und ja, nicht über die Hand mit Kraft sagst, so, jetzt bewegen wir uns und machen den Kopf runter oder so.
Ja, hier auch nochmal kurz, oder Annika, du hattest gerade erzählen wollen, du kannst auch gerne anfangen.
Ja, ich wollte nur noch dazu sagen, dass auch das Wichtige ist natürlich, weil du gesagt hast, ja, der Kopf formt sich zuletzt, aber das Ding ist, wir können halt nicht ohne den Kopf anfangen. Also gut, es gibt Leute, die bilden ihre Pferde von Anfang an frei aus, aber wenn wir jetzt sagen, wir reiten mit einem relativ konventionell mit einem Kopfstück, ob es jetzt mit Gebiss ist oder ohne Gebiss, aber wir reiten mit einem Kopfstück, dann beginnt die Ausbildung dort, genau dort, also wie du gesagt hast, es ist nur fair, dem Pferd zu erklären. Du hast es jetzt sehr fein ausgedrückt, aber ich drücke es jetzt mit Absicht sehr platt aus, was diese Rumzieherei am Kopf überhaupt soll. Weil letztendlich, und ich sage das dann auch mal sehr plakativ, in einer Gefahrensituation zieht letztendlich jeder einfach nur dran, weil er anhalten will. Und es ist einfach so wichtig, dass die Pferde natürlich im besten Fall mit so einer Feinheit ausgebildet werden, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Denn je besser das Pferd ausgebildet ist, desto weniger Einwirkung brauche ich. Aber ganz pragmatisch gesagt ist es sowieso der Eingangspunkt, weil ich bremse nun mal nicht ein junges Pferd damit, dass ich auf die Hinterhand tippe und sage, halt bitte an. Sondern das Pferd wird lernen, eine Einwirkung am Kopf zu bekommen. Oder wird es lernen müssen, wohl oder übel. Ich kann steuern, eben gerade auch über diese Arbeit, wie fein es das lernen kann. Und letztendlich muss man sagen, entsteht in der Ausbildung des Pferdes ein Kreislauf vom Kopf zur Hinterhand, von der Hinterhand zurück zum Kopf. Das ist eigentlich in Wirklichkeit das. Und dann kann man sagen, ja, also auch zum Thema, was wir letztes Mal hatten mit rückwärts gerittene Pferde. Wenn es mir egal ist, was das Pferd hinten macht und ich sowieso immer die Hand festhalte, zumache und das Pferd in eine Beizäumungshaltung würge, dann ist es letztendlich wurscht. Habe ich aber eine fühlende, leitende und öffnende Hand, dann werde ich feststellen, dass dieser Ausspruch seine Bewandtnis hat, weil das Pferd je nach Ausbildungsstand und Qualität seines Ganges die passende Form nach vorne überträgt. Und zum Thema deiner Ausbinder, die du ja so furchtbar fandest als Kind, Ausbinder kaschieren nichts anderes als die Kraftübertragung der Hinterhand. Das heißt, die Ausbinder fixieren das Pferd in einer Form, die es wahrscheinlich gar nicht hätte, wenn es keinen Ausbinder dran hätte. Und demnach kann man sagen, wenn das Pferd so geht, dass es bei einer lockeren, weichen, losen, gebenden Hand in eine schöne Beizäumungshaltung kommt, aufgrund dessen, wie es läuft und nicht aufgrund dessen, wie es dort fixiert wird, dann hast du sozusagen das Ergebnis, dass sich Hals und Kopf dadurch formen, wie eben das Pferd an sich in der Balance geht und was die Hinterhand überträgt. Dann hat man das Ergebnis. Und dennoch fangen wir alle ich bin ja absoluter Befürworter auch von dem sehr einfach halten und auch keine Angst davor haben, das einfach auszudrücken von der Basis, weil das Pferd muss lernen, halt, also bremsen. Ich nenne das bewusst bremsen, weil das sind keine Paraden. Paraden ist das, was die Feinabstimmung nachher wird. Also das sollen mal Paraden werden. Am Anfang ist es nur eine Einwirkung aufs Pferd, muss man ganz klar sagen. So bremsen und losgehen. Und je feiner diese Abstimmung ist, desto mehr kann man es Paraden und auch dann Reitkunst nennen.
Ja, danke Annika. Wirklich, ich habe dir gerne zugehört gerade. Jetzt muss ich erstmal auch wieder, du bringst mich immer raus aus meinem Konzept.
Oh, weil ich das so, ist blöd.
Weil ich so in deinen Worten bin und so drüber nachdenke, ich dann gar nicht mehr moderieren kann. So.
Du wolltest ja gerade was sagen, dann hast du gesagt, ich soll zuerst sprechen.
Ich habe es vergessen.
Das hat ja auch mit
Nein, Ausbildung. Ich habe es nicht vergessen, weil du hast es eigentlich schon in deinem Vortrag mit drin gehabt. Thema Ausbinder.
Ja.
Ich freue mich schon so auf die Theorie mit deinem Kurs. Also nur noch zur Mitte. Ich organisiere im
Juli
einen Kurs. Gerne auch mal auf meinem Social-Media-Account nachgucken in Brandenburg bei Berlin, Schönefeld, da in der Nähe. Und Annika kommt zu dem Stall, wo ich immer meine Veranstaltungen organisiere. Und da freue ich mich drauf. Also, und Clara hat auch gesagt, sie wollte kommen. Ja, also wir sehen uns
auf jeden Fall. Die Strecke mit Pferd zu fahren ist leider so weit.
Ja, aber ich glaube, zuschauen ist auch schon ganz toll.
Ja.
Und dann, falls wir bis dahin keinen Termin finden, können wir dann Teil 3 und Teil 4 noch aufnehmen, so nachts, nach einem fetten Samstag.
Annika musste ja auch nur unterrichten, den ganzen Tag. Das wird ihr bestimmt nichts ausmachen.
12 oder 14 Stunden, also bitte, das schafft nicht jeder.
Wir brauchen schon Schlaf.
Okay, so, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen ernst und ja, ich möchte mit euch einen Abschluss finden. Was machen wir da? Mhm. Was wollen wir noch sagen? Also es kommt ja auf jeden Fall noch, ich habe es jetzt bewusst nicht mehr mit reingenommen. Ich würde gerne bei der nächsten Folge Vorhand, also Übergang Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule und Brustwirbelsäule machen. Und ich habe jetzt ohne eure Abstimmung entschieden, danach wird es die Hinterhand geben mit einer weiteren Folge.
Ah ja, sehr gut.
Ich finde es einfach zu spannend und zu gut und ich bin jetzt mal so richtig dreist und sage, wir machen noch 12 Folgen.
Kein Problem.
Okay. Genau, deswegen finde ich jetzt eigentlich hier ein ganz guter Cut, oder?
Ja, ich finde es ja, eigentlich
wir
auch.
Wir haben immerhin den Hals geschafft.
Wow.
Ist doch schon mal nicht schlecht.
Aber wir haben ja auch noch so ein bisschen drumherum geplänkelt.
Ja, das stimmt.
Was ich nochmal total wichtig finde, was mir irgendwann klar geworden ist, ich hoffe, dass ich das Bild jetzt ganz gut vermitteln kann. Und zwar, wenn man ja immer sagt, also was ja schnell passiert, jetzt, ich weiß, wir sind nicht bei der Hinterhand, aber ich muss diesen Mini-Ausflug zur Hinterhand machen, damit ich gleich wieder zum Hals kommen kann.
Wir haben ja einen Kreislauf, Annika, haben wir ja jetzt gelernt.
Ja, genau. ganz viele Pferde kollabieren in der Versammlung. Weil auch in der Ausbildung der Versammlung zu schnell vorgegangen wird, man sich so über Hankenbeugung freut und ganz viele Pferde kollabieren in der Hankenbeugung. Das bedeutet, sie haben nicht mehr genug Kraft, sich daraus abzudrücken. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dass wenn wir jetzt eine Versammlung haben, wo das Pferd genug Kraft hat im Abdruck und auch durch den ganzen Körper, das betrifft alle Strukturen, dann muss man sich das so vorstellen, also man möchte ja, sagen wir mal, die maximale Versammlung, also wir hätten jetzt eine richtig stark versammelte Piaffe, vielleicht schon so fast, dass das Pferd den Ansatz macht, es geht in die Levade. Das fühlt sich wirklich so an, dass das Pferd nach hinten unten weggeht im ersten Moment. Aber wenn die Levade richtig gut ist, fühlt es sich gleichzeitig so an, als wenn sich das Pferd hin zur Hand verlängert. Also das fühlt sich so an, als wenn sich von hinten alle Wirbelkörper bis nach vorne durch den Hals, also durch deinen ganzen Sitz und dann durch den Hals bis in die Stirn verlängert. Das Pferd verbringt also, was ich vorhin gesagt habe, alle Wirbelkörper in maximale Divergenz. Also es sinkt zwar in den, also es nimmt die Last in die Hinterbeine auf und drückt sich aber gleichzeitig ab und zwar mit der Stirn vor, also dieses Nase vor und Stirn vor, was die alten Meister auch beschrieben haben oder was man sagen kann, das Pferd kommt zur Hand. Das ist letztendlich für mich ich habe da ein inneres Gefühl dazu, dass das Pferd aktiv die Wirbelsäule in Divergenz bringt, also die Wirbel auseinanderzieht und die in einer auseinandergehaltenen Spannung hält, statt dass die in sich zusammensacken und das Pferd einfach nur in der Hinterhand nachgibt. Und diese Spannung ist eigentlich das maximale Vorwärts, während es gleichzeitig maximal einbeugt. Weil das Pferd hält eine Spannung, die komplett nach vorne rausgerichtet ist, obwohl es hinten nachgibt. Das heißt, das erklärt für mich auch dieses Bild zum Beispiel, dieses vorwärtsgerichtete oder das Vorwärtswollen des Pferdes auch in der Versammlung.
Aber das ist ja das, was auch eine Funktion hat. Das andere hat ja keine Funktion mehr.
Richtig, aber das ist halt total schwierig zu erreichen, weil also ich muss ja auch sagen, also ich könnte ja, wenn ich nicht beides gefühlt hätte, auch gar nicht den Unterschied erkennen.
Verstehe, was du meinst, ja. Sieht man es denn optisch von außen? Weil du hast jetzt von deinem Gefühl, während du es optisch siehst.
Ja.
Kannst du es da vielleicht nochmal beschreiben? Weil von deinem Gefühl her habe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen ein Bild davon und so ein Gefühl auch dazu. Aber wenn man jetzt von außen, du als Trainer siehst das, oder du als, was weiß ich, vielleicht auch in der Bodenarbeit, du siehst nur dein Pferd ohne Reiter, wie würdest du es da beschreiben?
Also das ist letztendlich ja auch was, was man möchte, dass das Pferd sich sozusagen, also dass die Oberlinie ja konvex wird. Also ich meine, kein Pferd wird so eine Kugel da oben haben, das wäre auch auf jeden Fall pathologisch, aber dass dieses Aufspannen, wovon so viele reden, das ist für mich gar nicht, das ist eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe. Das Pferd spannt sich eigentlich unter einem auf, nach vorn, mit der Neigung nach vorne zu gehen, ohne gegen die Hand zu gehen, aber sich in dem Rahmen trotzdem komplett den ganzen Körper ausfüllt eigentlich. So könnte man das eigentlich sagen. Und natürlich gibt es so ein paar neuralgische Punkte, an denen man das auch sehen kann. Das ist nämlich genau, es gibt ganz viele Pferde, die die Levaden machen oder auch so Schulsprünge, wo trotzdem die Unterlinie durchhängt oder wo eben trotzdem die Lende dekompensiert, also kollabiert, die Lendenwirbelsäule, also vom hintere Rückenteil oder eben auch, dass man sieht, zum Beispiel, wie die Vorderfüßchen angezogen sind. Also wenn die zum Beispiel eher so ein bisschen hängend sind, dann weiß man häufig auch, also das Pferd hat sich zwar erhoben, aber noch nicht. Und das ist auch toll, weil das Pferd sollte schon eine Idee haben, sich auch erheben zu dürfen. Und nicht jede Erhebung wird gleich in der richtigen, in Anführungsstrichen, physikalischen Form geschafft, weil das einfach ein wahnsinniger Kraftakt ist. Das heißt, man muss auch akzeptieren können, dass wir alle üben und natürlich auch die Pferde. Wenn ich natürlich aber hingehe und sage, ja, das ist jetzt schon das Endergebnis, ja, das ist dann vielleicht ein bisschen schlecht, weil das wird auf die Dauer nicht so ideal werden, wenn das Pferd dann lernt, Hankenbeugung mit durchhängendem Hals-Brustwirbelsäulen-Übergang zu machen. Also das wäre dann ein bisschen ungünstig. Aber ja, eben, wenn es sich quasi nach oben hochhebelt und letztendlich die Stirn eben nicht nach vorne gerichtet ist, sondern die Stirn eher nach oben hinten geht, in der Levade. Also das Pferd guckt nicht nach vorne in der Levade, sondern das Pferd guckt nach oben in der Levade.
Ich finde, das sehe ich fast auch häufiger bei so versammelten Angaloppiersprüngen, dass die Pferde sich sehr aus dem Unterhals hochhebeln und genau das passiert, was du gesagt hast, dass dann so gemacht wird. Also wie so ein Schnicken nach hinten und dass sie dann diese versammelten Galoppsprünge versuchen. Ne, also das, also ich sehe das oft so, okay, guter Versuch, muss man halt dran arbeiten. Aber aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was du mit der Levade meinst, ne? Das ist so dieses.
Genau.
Aber manchmal ist es einfach auch der Türöffner, ne? Weil das ist erstmal total die erste Idee vom Pferd, was es hat.
Ja, total, weil es gibt ja Pferde, die haben gar keine Idee, wie sie die Vorhand heben können. Es ist nur wichtig, dass man das nicht als Endprodukt einfach sieht und die dann da wild mit wildem Haar durch die Gegend hebeln, weil die hebeln sich ja letztendlich mit Schwung hoch. Und da muss man dann einfach gucken, aber das machen wir dann beim nächsten Mal mit der Mittelhand sozusagen, wie man es schafft, den Pferdefokus darauf zu halten, den Mittelteil, also wo wir dann auch letztendlich als Reiter drauf sitzen, uns entgegenzustemmen, weil letztendlich müssen sie den Bereich sowieso schon mit ihrem ganzen Gedärmen der Schwerkraft entgegen hochhalten, dann setzen wir uns da auch noch drauf und dann müssen sie wirklich aktiv eigentlich im Rücken uns dagegen stemmen, dass sie uns wirklich hochhalten.
Und hierzu noch eine Frage, wie sieht man dann, also wie ist dann die Einstellung zum Schritt? Es gibt ja tatsächlich durchaus auch die Meinung, dass der Schritt sehr giftig ist fürs Pferd geritten. Was ich immer so denke, nee, also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich den Schritt auch wunderbar finde. Vielleicht wisst ihr überhaupt, wenn ich jetzt davon spreche, was ich damit meine? Also, das ist ja wirklich durchaus Trainerrichtungen, Trainingsideen gibt, die halt wirklich sagen, so wenig wie möglich geritten Schritt, am besten nur Trab und Galopp. weil beim Schritt halt die Gefahr ist, dass das Pferd durchhängt und durch fehlende Schwebephase sozusagen keine richtig gute, natürliche Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Reiter hat. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Also Widerstand im Sinne von, es kann den Reiter
eben tragen.
Genau, ja, das, was du geschrieben hast. Wie seht ihr das? Wie seht ihr den Schritt?
Also, ich merke, ich bin nicht up to date, weil von so einer Strömung habe ich noch gar nichts gehört. Finde ich aber interessant.
Ich habe es erst auch nur beobachtet und mir ist es gerade eben eingefallen.
Ich glaube, dass es so ein bisschen auch daherkommt, also was ich schon oft gehört habe, ist, dass der Schritt als schwunglose Gangart von vielen bezeichnet wird. Und das ist ja, glaube ich, rührt ja schon auch ein bisschen daher, dass wir vielleicht in der akademischen Reitkunst eine andere Definition von Schwung haben. Also wir sprechen ja durchaus von Schwung, auch im Schritt, was, glaube ich, soweit ich weiß, in anderen Reitweisen nicht der Fall ist. Also ich glaube, dort wird der Schritt als schwunglose Gangart bezeichnet und als deshalb, wenn zu viel im Schritt geritten wird, als schädlich für das Pferd. Ich würde es so sagen, dass es drauf ankommt, natürlich wie der Schritt geritten wird. Also ich kann ja durchaus auch im Schritt so reiten, dass mein Pferd den Rücken anhebt und über den Rücken geht und sich im Rumpf trägt.
Ich finde auch gerade so die Definition von Schwung, ich finde Schritt schwunglos zu bezeichnen auch einfach schwierig, weil ich finde, sobald Bewegung in die Wirbelsäule kommt, haben wir ja irgendwo einen Schwung mit dabei. Und,
genau, aber es geht da ja auch um die Schwebephase.
Genau,
und das
genau,
wird dann
da
einfach,
ist der große Unterschied.
Genau, ja. Das wird so übersetzt dann halt einfach. Ne? Und ja, du hast halt eine geringere Tonisierung im Schritt. Und der Schritt ist ja auch am anfälligsten. Also wenn du Mist baust, dann wird der Schritt halt auch richtig schlecht. Also von daher, ich kann das schon alles nachvollziehen, aber letztendlich hält mich das jetzt auch nicht davon ab. Ich muss die Sachen halt im Schritt üben. Wenn das Pferd im Schritt die Seitengänge nicht kann, dann ochse ich mir da ganz sicher nicht auf dem Pferd im Trab oder womöglich im Galopp irgendwie einen ab. Also ich muss schon sagen, ich korrigiere auch, ich unterrichte ja nicht mehr so viel, aber ich korrigiere auch, wenn da total rumgeschlichen wird mit komplett fehlendem Tonus und Hauptsache das Pferd sucht irgendwie vorwärts, abwärts an die Hand, aber ich nenne das dann gerne The Walking Dead, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist wirklich der Gang zum letzten. Ja, also da ist
zum Grab.
Lieber so. Ja, genau. Also das bringt gar nichts oder ist eher schädlich, weil auch im Gelände, wenn das Pferd am losen Zügel flott dahin geht, dann hat man einen gewissen Tonus allein durch die Aktivität des Abdrucks. Und das ist deutlich gesünder als ein Rumgeschleiche in der Bahn komplett ohne Spannung. Also ich kann den Punkt verstehen. Also was heißt verstehen? Ich kann nachvollziehen, wie man dazu kommt. Aber der Schritt ist einfach für mich völlig alternativlos in der Ausbildung. Von daher muss ich dafür sorgen, und das ist, wie Clara auch gesagt hat, es kommt halt einfach drauf an, wen habe ich da vor mir? Es gibt Pferde, die werden einfach erst wirklich gut in der Schrittarbeit, wenn die angetrabt und auch mal kurz angaloppiert sind. Mhm. Meinetwegen auch so ein paar Hebelsprünge, dass der Tonus auf einem Level ist, dass ich mich da vielleicht auch draufsetzen kann. Und dass ich dann, wenn das Pferd etwas aktivierter ist im Tonus, dann später noch eine Schritteinheit mache und vorher wirklich das Pferd nur aufwärme. Kann es geben.
Ja. Ich finde auch Warmblüter sind dafür immer ein ganz gutes Beispiel, die habe ich viel im Kundenkreis, wo wirklich es total Sinn macht, dass wir einmal oder dass die Leute sich so ein bisschen 10 Minuten vor der Stunde mal im Trab wirklich aufgewärmt haben.
Ja.
Ja.
Und es kommt ja auch auf den Menschen drauf an. Also manche Anforderungen kann der Mensch ja auch im Trab oder im Galopp vielleicht noch gar nicht umsetzen mit seinem Pferd. Also dann überfordere ich die Leute ja. Und also ich nutze auch den Schritt viel einfach, wie auch die Standarbeit auch, dass der Mensch im Schritt ganz langsam erstmal sich sortieren kann und dann sage ich, okay, cool, und jetzt, wo du es im Schritt geschafft hast, jetzt setzen wir es im Trab um. Aber von den wenigsten kannst du ja direkt verlangen, sich auch schon in einer schnelleren Gangart so sortiert zu bekommen vom Körper und von den ganzen Hilfengebungen beim Reiten.
Hier genau. Vielleicht dann auch nochmal der Hinweis, wir sprechen, wenn wir über sowas sprechen, wirklich von pädagogischer Ausbildung für Mensch und Pferd, und ein vollumfängliches Training ist damit natürlich dann nicht getan, sondern dann ist es auch wichtig, dass das Pferd ausreiten geht, dass vielleicht an einer langen Longe auch gearbeitet wird, dass
man vielleicht 10 Runden galoppiert.
Genau, aber ja, das ist immer, ich hatte tatsächlich meine Reitschülerin, du hast doch, aber wir haben doch aber nur im Stand gemacht, ich habe jetzt die ganze Woche nur Stand gemacht. Nein. Wir ja. sprechen, ja, das ist deswegen.
Gut, dass du sagst.
Ja, seitdem sage ich es halt. Und generell, wenn du mit dem Reitlehrer auch an einer Sache arbeitest, wir können nicht in einer Einheit dir einen kompletten Trainingsplan und eine komplette Anleitung geben. Also es ist immer der Ausgleichssport auch noch wichtig. Gerade wenn man in den Anfängen steht.
Ja.
Genau. Übrigens bei Menschen auch. Aber damit fangen wir jetzt nicht an. Genau, soweit, so gut.
Top.
Auf Wiedersehen. Also auf ein Wiedersehen, so rum.
Das hat mich sehr gefreut.
Ja, danke, Annika. Und danke, auch. Es macht sehr Spaß mit dir. Danke, dass du
auch.
Da warst.
Mit euch auch, sehr.
Ja, und dann freue ich mich, dass wir uns ganz bald auch live sehen.